Doppelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu auf die Zirbelnuss. Verdammt! Ja, ihr hört wieder, dass es wieder Profis am Werk sind, wenn die Christelle nicht da ist. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk bei meinsportradio. Und ich bin der Stefan und ich habe aber wenigstens zwei kompetente Gäste da, die den Podcast verstärken. Dazu beide aus Frankfurt natürlich. Zum einen von dem Eintracht Podcast und 93. Er trägt nicht die Nummer 11 und ist aber trotzdem die Nummer 1. Hallo Basti Red.
Gute! Ich will euch singen gleich.
Nur wenn du bist. Und auch aus Frankfurt, unser Mann vor Ort, der Andi. Servus Andi.
Servus.
Und jetzt sammeln wir uns nochmal kurz und dann geht's gleich weiter.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Ja, wir sind wieder voll in Feierlaune nach dem zweiten Sieg in Folge gegen Frankfurt und natürlich für die Frankfurter eher ernüchterndes Ergebnis. Basti, wie sieht's in deiner Seele gerade aus?
Ja, nicht so gut. Also die Niederlage gegen Augsburg, die hat überhaupt gar nicht in unsere emotionale Planung reingepasst, weil die ersten drei Spiele waren eigentlich ganz gut. Im dritten Spiel haben wir uns dann erst dafür belohnt, als wir in Gladbach gewonnen haben. Wir haben gedacht, ja cool, vielleicht gibt der Mannschaft das bisschen Zutrauen, um zu sagen, okay, der Saisonstart glückt dann. Aber eigentlich ist er jetzt in den Eimer gegangen. Weil bei allem Respekt vor eurem Verein, zu Hause gegen Augsburg solltest du gewinnen, weil das nicht die Spiele, die jetzt kommen, nicht leichter werden. Und es war sehr merkwürdig. Es war ein sehr, sehr merkwürdiger Nachmittag. Ihr habt das grundsolide gemacht. Ihr habt euch darauf beschränkt, was ihr hier machen müsst. Habt das geschickt gespielt. In der Eintracht ist ehrlich gesagt nicht viel eingefallen. Und das war nach den ersten drei Spielen ein bisschen erschreckend, weil es nicht dazu gepasst hat. Also die Spielanlage und dieses Konzept, tiefstehende Mannschaften zu bespielen, hat quasi überhaupt gar nicht, war gar nicht erkennbar. Und wir sind ein bisschen konsterniert gerade. Also wir waren echt im Euphorie-Modus, obwohl wir nur einen Punkt aus den ersten zwei Spielen hatten, haben aber gesagt, gut, dafür, dass die Mannschaft so kurz erst zusammen ist, war das schon echt gut, weil die Eintracht auch gegen Wolfsburg, weil die Eintracht klar besser in Freiburg auch, gegen Gladbach hat sich's dann gezeigt, da haben wir gewonnen. Das passt, das war irgendwie so ein Fehler in der Matrix. Und ja, Respekt, wie ihr das hier gemacht habt, aber das lag auch ein bisschen daran, der Eintracht ist tatsächlich gar nicht so eingefallen. Und ja, lässt mich ein bisschen ratlos zurück.
Andi, wenn wir so uns vor dem Spiel noch so unterhalten haben in der Gruppe, haben wir eigentlich schon ein bisschen Schiss gehabt, dass wir da jetzt dann uns nach dem einen Sieg gegen Köln dann gleich wieder Punkte liegen lassen. Wie bist du in das Spiel reingegangen?
Ja, so ging es mir eigentlich nicht. Also ich war schon einer von denen, die da Optimismus verstreut haben, weil so bitter wie die Niederlage letztes Jahr in Frankfurt in der Rückrunde war, da haben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben, dann, weil uns am Ende einfach die Kräfte ausgegangen sind und sind dann kläglich abgesoffen. Aber eigentlich an sich haben wir die letzten Jahre in Frankfurt, obwohl das immer eine große Kulisse ist und sehr stimmungsvoll ist und sehr viel Spaß macht auch auswärts, haben wir uns immer sehr gut geschlagen und das Jahr da auch einen Punkt mitgenommen und so. Also mir war da eigentlich Angst und Bange. Und ich will nicht sagen, bei der Eintracht, ich verstehe dieses Gefühl, dass jetzt so ein bisschen, dass jetzt so ein bisschen der Kater nach der ersten Freude ist. Weil ich sag mal so, die Gegner in den ersten Spielen, ich bin mir nicht sicher, wie aussagekräftig das so mit Wolfsburg und Gladbach und so ist. Wir haben ja auch selber, ich sag mal, gegen Gladbach ein 2-2 geholt und die sind hinten anfällig und deswegen, ich glaube, das ist dieses Jahr vieles eng zusammen, wo man sich denkt, das ist ein gutes Resultat, das ist in der nächsten Woche nichts mehr wert, wenn man nicht nachlegen kann und deswegen ist das, glaube ich, dann fühlt man sich relativ schnell, relativ gut wieder und es ist aber trügerisch.
Ja, Also mir ging es dann schon eher so, ich hatte jetzt schon Hoffnungen, dass gegen Frankfurt was läuft, aber auch schon ein bisschen Respekt vor den Neuzugängen, wo sie so hatten mit Boateng und Haller. Da ist doch schon einige Qualität auf dem Platz, oder, Basti?
Ja, zumindest sah das in den ersten drei Spielen so aus, aber der Kollege eben hat es ja schon angesprochen. Man kann das ja eigentlich noch gar nicht einschätzen, weil du gar nicht weißt, wie das Leistungsvermögen ist. Weil oft ist es ja so, dass du gegen irgendjemanden verlierst. Sagen wir mal, ihr spielt jetzt eine überragende Hinrunde und seid dann irgendwie Sechster oder irgendwas. Dann relativiert sich ja vielleicht im Nachhinein sogar die Niederlage jetzt gegen euch. Aber andersrum kann es natürlich auch passieren. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Freiburg in Leverkusen baden gegangen ist und wir haben bei denen 0-0 gespielt. Oder Wolfsburg entlässt jetzt den Trainer und wir verlieren gegen die 0-1. Das ist ja genau das. Du kannst eine Standortbestimmung in dieser ausgeglichenen Bundesliga ist ganz, ganz schwer. Und umso besser ist das für euch, dass ihr schon mal diese Punkte jetzt habt. Weil du ja nicht weißt, ob du die jetzt weiter so holst. Und das wäre mir ehrlich gesagt für die Eintracht auch ganz lieb gewesen, wenn wir jetzt schon mal, keine Ahnung, 9 bis 12 Punkte gehabt hätten, weil man ja gar nicht einschätzen kann, was jetzt noch alles kommt. Und die Gegner, die wir jetzt hatten, inklusive euch, das tut mir leid, die musst du eigentlich weghauen. Wenn du nicht unbedingt in Abstiegsgefahr geraten willst. Und das ist eine ganz gefährliche Nummer, weil die Stimmung in der Stadt ist eigentlich so, dass man eigentlich begeistert war, auch von den Neuzugängen, endlich mal eine Transferperiode, wo du viele Spieler hast, worüber man sich freut und die das dann auch gezeigt haben in den ersten Spielen, dass da irgendwie sehr großes Potenzial ist. Und dann so eine Leistung, so früh in der Saison, wo dir die Körner schon fehlen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil du hast hier gutes Wetter gehabt, die Leute haben alle Bock gehabt, ins Stadion zu gehen, es waren viele Leute dort, die Stimmung war am Anfang gut. Ja, und dann hat Augsburg irgendwie diese Stimmung auch ein bisschen rausgenommen, indem sie einfach echt sicher standen. Klar, immer mit allen Mann 10 Meter vom eigenen Strafraum, aber was mich wundert, dass die Eintracht das scheinbar überrascht hat, wie Augsburg spielt, weil ihr spielt jetzt, seit ihr in der Bundesliga seid, spielt ihr ungefähr so, immer körperlich, immer organisiert, immer konzentriert. Also ich hätte mir von der Eintracht gewünscht, dass die sich unter der Woche in der Vorbereitung auf das Spiel ein bisschen mehr einfallen lassen, als das, was sie dann da gezeigt haben. Und das, ja, wie gesagt, ich kann es nicht abschließend bewerten, weil ich nicht weiß, was ihr noch für den Weg gehen werdet und wie es mit euch aussieht. Aber ehrlich gesagt, hatte ich euch am Anfang zu den Abstiegskandidaten gezählt, allein dadurch, dass die Bundesliga gefühlt ein bisschen stärker geworden ist, weil Darmstadt und Ingolstadt uns verlassen haben und Stuttgart und Hannover dazugekommen sind. Da lande ich zwangsweise bei Vereinen wie Freiburg, Mainz, Augsburg, wenn ich so tun will, als hätte die Eintracht damit nichts zu tun. Und umso erschreckender ist es, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gegen eben jenes Freiburg und gegen euch schon gespielt und haben nur einen Punkt geholt. Ja, ich schwanke noch zwischen, ich will es nicht überbewerten, weil es erst der vierte Spieltag war und man kann auch mal einen schlechten Tag haben, aber auch ein bisschen Angst zu sagen, okay, wo geht jetzt die Reise hin? Also das kann wirklich eine ganz enge Saison für uns werden, wenn das so weitergeht wie jetzt, dass man ab und zu mal einen Überraschungssieg holt, dann überraschend zu Hause verliert. Dann bist du am Ende mittendrin und musst dich um den Relegationsplatz, 17. Platz irgendwie kämpfen. Und das ist, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf.
Ja, Basti spricht schon an, ein bisschen überraschend, wie der FCR gespielt hat. Oder Andi mit Khedira dann quasi teilweise mit Fünferkette, oder? War das zu erwarten?
Naja gut, das ist ja das, was die Trainingskibitze die ganze Woche in Augsburg von den Dächern gepfiffen haben. Also dass man hier und die Eintracht hat es ja am Anfang auch versucht. Also die Eintracht ist wirklich sehr, sehr aggressiv draufgegangen, hat sehr früh gepresst. Ich will nicht sagen, mittlerweile haben wir Gott sei Dank hinten mit unseren zwei Innenverteidigern zwei relativ pressingresistente Innenverteidiger, die das relativ souverän spielen. Und dann das, was aber diese Saison, glaube ich, schon ein bisschen neu ist und was die Eintracht auch dann überrascht hat und zum Wechsel bewegt hat, ist, dass also zur Abkehr von diesem aggressiven Offensivpressing, ist, dass sie da schon so ein, zwei Mal ins offene Messer gelaufen sind und auch durch lange Bälle wirklich in die Bredouille gekommen sind, relativ früh. Und das ist ihnen eigentlich gar nicht so gut gelitten. Also dieses Umschalten dann, das hat eigentlich in der Vergangenheit bei uns relativ nicht so gut funktioniert. Das war dann am Samstag dann da. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Was dann dieses Schwert auch hat stumpf werden lassen. Und dann hat die Eintracht hat dann auch umgestellt. Und dann ist das ganze Spiel, haben wir das quasi geschafft, den Stempel aufzudrücken und das ganze Spiel quasi so ein bisschen ins Mittelfeld rein zu verlagern. Es hat uns Ruhe im Aufbau gegeben und es ist eigentlich relativ wenig mehr passiert nachher. Also ich will nicht sagen, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich bei Vereinen in diesen Regionen, dass du 3-4 Dinge hast, die du ausprobieren kannst. Du musst es mit einer Sache probieren. Die trainierst du in der Woche ein. Das hat nicht so funktioniert dann bei der Eintracht. Und dann kann es halt sein, dass du dich irgendwann abnutzt und dass du dann so zum Erfolg kommst oder über eine Einzelaktion, aber du kriegst dann den Gegner auf jeden Fall nicht mehr hergespielt. Und das ist dann schon mal viel wert für uns.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Die Eintracht ist auch gar nicht in der Lage, gerade jetzt zu dem frühen Zeitpunkt mit den vielen neuen Spielern, sich einen Gegner zurechtzuspielen. Das heißt, ich glaube, die Taktik, die ihr gewählt habt, ist auch, hoffentlich hören nicht zu viele bei euch zu, das ist die perfekte Taktik gegen die Eintracht. Wenn du der Eintracht den Ball lässt, dann fällt der noch nicht viel ein, ehrlich gesagt. Die Eintracht ist echt gut, wenn die einen Gegner hat, der mitspielt und der Räume lässt und du wirklich sagst, du kannst sie dann auch mal überraschen. In Gladbach zum Beispiel sind wir ganz, ganz früh draufgegangen und die standen halt nicht so massiert. Und dann hast du immer wieder Chancen gehabt, weil du dann auch Platz hattest mit den schnellen Spielern. Gacinovic, Rebic ist danach noch gekommen. Da kannst du dann auch diese Räume besser bespielen. Wenn du der Eintracht den Raum aber nicht gibst, fällt der ehrlich gesagt nicht viel ein. Ich hatte gehofft, dass das auch so gelöst wird, wie ihr das im Endeffekt gemacht habt. Und ich hatte vor bei uns im Eintracht-Podcast vorm Spiel gesagt, im Endeffekt ist das so ein Spiel, derjenige, der die erste Standardsituation verwandelt, gewinnt das Spiel. Und so war es ja auch. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass es auf unserer Seite ist, dass wir einen Eckball haben, Haller macht ein Kopfballtor und dann ist nämlich eure Taktik, die ihr dann wählt, die ist ja dann auch obsolet. Weil ihr dann auch anders agieren müsst, weil ihr müsst ja ein Tor schießen. Aber so musstet ihr ja nicht. Ihr habt ein Tor gemacht, das irgendwie da in die lange Ecke kullert, Radetzky sah nicht gut aus. Und dann hast du eine Spielsituation, wo die Eintracht nicht in der Lage ist momentan, da eine Lösung zu finden. Und dann habt ihr das mit aller Routine und solide einfach runtergespielt. Dann hattet ihr noch diesen Geistesblitz von Kajubi und dann ist das Ding gegessen. Und dann ist eben jenes Standardtor, was ich mir früher gewünscht hätte, ist dann halt im Anschlusstreffer gefallen und viel zu spät. Ja, letztendlich ist das so ein Spiel. Ich glaube, ihr hättet euch auch nicht beschweren können, wenn wir das Standardtor gemacht hätten, dann wäre es andersrum gelaufen. Es sind trotzdem, ich glaube, es waren zwei Mannschaften, die nicht auf allerhöchstem Niveau agieren und das macht mir ein bisschen Angst für die Eintracht, weil du kannst dich ja nicht immer darauf verlassen, dass du irgendwie dann einzeln in Führung gehst, um dann erst Sicherheit zu kriegen, sondern du musst ja auch bei aller Liebe, wenn du zu Hause gegen Augsburg 0-1 in den Rückstand gerätst, musst du eigentlich genau weiterspielen und das probieren noch zu gewinnen. Das haben wir letzte Saison ja da geschafft mit den späten Toren, wo wir 3-1 gegen euch gewonnen haben. Jetzt irgendwie nicht. Und für mich sah das ist ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben, ich merke das schon, aber für mich, das sah so ein Spiel aus, wie was am 28. Spieltag ist, wo die Saison zum Ende zugeht und dir dann irgendwann die Kräfte ausgehen, weil du eine harte Saison hattest. Aber hallo, wir hatten den vierten Spieltag. Da hat mir bei der Eintracht schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Zuversicht und Drive gefehlt. Das hat sich in den ersten vier Spielen auch so ein bisschen angedeutet. Die Eintracht gehen nach 70 Minuten gehen Eintracht komplett die Körner aus. Und das verstehe ich gar nicht, weil die Eintracht spielt weder im Europapokal noch hatten wir irgendwie eine ganz, ganz anstrengende Vorbereitung. Ich verstehe es nicht ganz genau, was da im Kopf sich abspielt. Vielleicht können die sich nicht so lange konzentrieren, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall viele, bei allen positiven Sachen gibt es viele Sachen, die die Eintracht noch verbessern muss. Und keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass ihr Glück hattet, dass ihr so früh gegen die Eintracht gespielt habt, weil wir uns jetzt einspielen.
Was ich finde sehr faszinierend, weil ich wohne ja hier auch in der Stadt und ich finde diese Wellenbewegung gerade, die finde ich schon wieder, das ist so typisch frankfurterisch auch. Also entweder ist es himmelhoch jauchzend oder es geht halt schon wieder so quasi nahe an der Weltuntergangsstimmung entlang. Und mein Eindruck war eigentlich relativ bis spät in die Sommerpause, bis man dann doch wirklich noch zwei, drei Transfers unter Dach und Fach bekommen hat, die Boatengs und Rebic ist ja auch relativ spät dann noch in der Transferperiode nochmal wieder zurückgekommen. War eigentlich mein Gefühl eher ein negatives, was die Eintracht angeht. Also Bobic schon mit, was macht da die Transferperiode so? Okay, du sagst jetzt, du stellst es jetzt äußerst positiv dar. Die Rückrunde war ja, ich will nicht sagen, grauenhaft. Also da war ja das Spiel gegen uns, war ja noch das, wo man am besten aussah, muss man sagen. Und dann bin ich jetzt über den Start eigentlich, will ich sagen, der hat mich eigentlich eher positiv überrascht. Aber dass es jetzt schon wieder so positiv insgesamt gesehen wird, das, keine Ahnung, es verwundert mich so ein bisschen. Also ich glaube, das dauert einfach länger. Also mich wundert es nicht so wirklich. Und also klar, wir hoffen, dass wir quasi irgendwann später sagen, oh, wir hatten Glück, dass wir so früh gegen euch gespielt haben, aber meine Vermutung für die Eintracht wäre ja, das wird ein wirklich langes Jahr und das wird eine lange Saison. Und am Ende werden wir uns wahrscheinlich um diese unteren Plätze da balgen und prügeln und dann waren die 3 Punkte vielleicht wirklich Gold wert.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch in der Stadt so ein bisschen gespalten. Und ich bin ja selber ein bisschen gespalten. Ich vertraue Bobic immer noch nicht, weil ich hatte es ja auch, ich sag's bei uns in der Sendung immer, nur weil Bruchhagen jetzt da war und Bobic gefolgt ist. Das ist wie wenn du von der Wählscheibe erstmal zum Festnetztelefon wechselst, hast aber noch lange kein Handy. Also du, klar sind die Leute froh, dass sich hier ein bisschen mehr bewegt. Die Eintracht macht im Social-Media-Bereich und im Merchandising macht die viele Schritte nach vorne. Du machst auch gefühlt im Trainerteam Schritte nach vorne gemacht, auch was die Transferperiode anbelangt. Aber klar, dauert sowas. Aber dadurch, ich glaube, wie du es gesagt hast, aber das ist ja das Gute an dieser Stadt hier, dass du hast die Euphorie vom Pokalfinale noch gehabt, die hat uns alle die Rückrunde ignorieren lassen. Du hast beim Pokalfinale gemerkt, was wir wussten es alle schon, was wie ein Fanpotenzial in der Stadt ist. Aber wie man die Stadt elektrisieren kann, hast du beim Pokalfinale gesehen. Du hast diese Stimmung da gesehen, du hast es in der Stadt gesehen. Und das hat sich so ein bisschen in die Sommer übertragen. Und dann, wie du es gesagt hast, durch die Transfers, die endgültigen Transfers von Boateng und Rebic, hat sich das Ganze nochmal weiter hochgeschaukelt. Dann spielst du in Freiburg ziemlich gut. Du musst eigentlich gewinnen. Du schießt an die Latte. Freiburg war irgendwie chancenlos. Dann spielst du zu Hause gegen Wolfsburg, rennst 30 Minuten los und musst eigentlich 3-4-0 führen, triffst Pfosten und Latte und dann macht Wolfsburg das 1-0 und dir fällt danach nichts mehr ein. Dann denkst du, naja gut, da waren wir immer noch positiv und dann zeigt sich diese Positivität, zeigt sich in Gladbach. Aber ihr hattet es ja eben schon angemerkt, wer weiß, wie viel das wert ist, weil Gladbach, die werden wahrscheinlich unter dem Trainer auch Probleme kriegen. Und ja, aber das ignorierst du dann in dem Sinne und sagst, okay, jetzt haben wir auswärts gespielt und jetzt wurden wir endlich für unsere guten Leistungen belohnt, die wir so zu so einem frühen Zeitpunkt auch nicht erwartet hätten. Und dann hast du genau das, was du sagst. Dann hast du in dieser Stadt vielleicht eine Euphorie, die sich nur zu 60% rechtfertigt. Und die 40% dann quasi nur, weil es Frankfurt-Fans sind, dazukommen. Ja, nichtsdestotrotz, egal wie die Bewertungen ausgefallen wären, vorher blenden wir es aus. Und egal ob Rebic und egal Pokalfinale, der Anspruch von Eintracht Frankfurt muss trotzdem sein, bei allem Respekt, dass man zu Hause gegen Augsburg gewinnt. Egal was ist. Weil ansonsten, wenn du den Anspruch nicht hast, zu Hause gegen Augsburg zu gewinnen, dann musst du ja deine Ziele sehr, sehr weit nach unten schrauben und nimmst eine Rolle ein, wie wirklich wie Ingolstadt oder so, wo du denkst, ja, Klassenerhalt wäre ein Erfolg. Weil es ist im Endeffekt so, wir werden uns wahrscheinlich wirklich mit euch um die hinteren Plätze prügeln. Und ja, und das ist halt das, was überhaupt nicht reingepasst hat. Wenn du jetzt irgendwie überbordene Erwartungen hättest und die Leute denken, dass wir hier zu Hause, keine Ahnung, Dortmund oder Leipzig oder Bayern weghauen und das passiert nicht und dann ist ein Teil enttäuscht, dann lache ich darüber. Aber ich kann die Sorge von vielen jetzt verstehen, wenn man sagt, okay, wenn es gegen Wolfsburg und gegen Augsburg zu Hause nichts einfällt, um die zwei Mannschaften zu besiegen, dann wird das eine sehr, sehr, sehr anstrengende Saison. Also dann wird das wirklich eine lange Saison. Das hätte ich trotzdem, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen ignoriert, aber ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gesagt, die Eintracht, die greift nicht in Europa an, die hat aber auch nichts zum Abstieg zu tun, sondern die entwickelt sich weiter, die hat gute Spieler, die hoffentlich sich selber auch weiterentwickeln. Aber Stand jetzt, klar, das kann, wenn wir jetzt 3-0 in Köln gewinnen, dann können wir uns nächste Woche nochmal ganz anders unterhalten. Das ist ja das Tolle am Fußball. Aber Stand jetzt ist das sehr ernüchternd, dass wir zu Hause Wolfsburg und Augsburg beide Spiele verloren haben.
Ja, Basti hat gemeint, dass wir eigentlich so ein gutes Spiel gemacht haben. Andi, fandst du eigentlich die zweite Halbzeit, wo wir dann doch eigentlich vor allem dank Hits dann überhaupt noch die 3 Punkte nach Hause geholt haben, oder?
Also die erste, ich fand die erste Halbzeit fand ich sehr souverän. Ja. Das war wirklich, also da hat man gemerkt, okay, der Plan geht vollkommen auf. Und nach der Halbzeit ist die Eintracht ist wirklich sehr gut aus der Kabine gekommen. Da hat man gemerkt, dass Kovac irgendwie die richtige Ansprache leider dann gefunden hat und auch richtig nochmal Schalter umgelegt hat. Und es hat wirklich gedauert, bis sich das dann wieder so ein bisschen stabilisiert hat. Also das war dann, wie soll man sagen, Strohfeuer. Und das ist aber dann Gott sei Dank verglimmt irgendwann wieder. Und dann gab es schon so eine Zwischenphase. Und eigentlich hätte ich gedacht mit dem 2-0, dass der Deckel auch drauf ist. Dass da nicht mehr viel passiert. Dass dann durch den Standard so schnell das 2-1, das überhaupt so lange offen ist. Ich will nicht sagen, dass, also klar, ja. Ja, auch das Baum in der Endphase dann mit Staphylidis und entsprechend dann nochmal frische Kräfte gebracht hat. Und das ist halt auch was, wo man sagen wir, Basti hat es vorhin gemeint, dass bei der Eintracht so ein bisschen die Körner ausgegangen sind. Das hat man bei uns eigentlich nicht so gesehen und ich glaube auch, das ist ein Vorteil dieses Jahr, den wir haben im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir von der Bank schon noch mal nachlegen können und entsprechend die Tiefe im Kader eben in der Sommerpause nicht geopfert haben.
Ja, das auf jeden Fall. Sollen wir noch über die Tore sprechen? Also im Endeffekt waren beides Sonntagsschüsse von uns. Theoretisch kann man es vielleicht auch dem Torwart von Frankfurt ankreiden, weil er bei beiden, also vor allem beim Freistoß von Max, müsste er eigentlich den haben und beim zweiten steht er ein bisschen zu weit vorne, aber so wie ich es gesehen habe, habe ich eigentlich auch erwartet, dass eine Flanke kommt auf Finn Bogason. Oder war es doch ein krasser Torwartfehler?
Ja, ich weiß gar nicht. Das ist schwierig. Vielleicht denkt ja bei dem Freistoß auch, dass da noch jemand drankommt. Du hast oft diese Szenen, wo dann ein Ball auftaucht, dann geht der plötzlich ins lange Eck. Klar sieht er blöd aus. Ja, es passt vielleicht auch zu dem Tag, den wir hatten. Das sind, du hast es ja selber zugegeben, das sind zwei Tore, die habt ihr mir sicher nicht im Training so einspielt. Also das ist hier nicht so, dass der Manuel Baum sich jetzt hinstellen kann und sagen, der Matchplan ist aufgegangen. Das ist halt auch Fußball. Bei aller Theoretisierung vom Fußball, solche Dinge passieren halt auch und die kannst du nicht ausrechnen. Und dann kriegst du so ein Spiel. Und das hat die Eintracht nicht geschafft. Und das muss man festhalten. Ihr habt das dann gut verwaltet. Wurde dann gar nicht vor so große Probleme gestellt, wie man das vielleicht erwarten könnte, wenn eine Mannschaft im Rückstand hinterher gerät. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Ja, am Ende des Tages hoffe ich, dass dieses Spiel nicht so viel aussagen wird, dass man einfach sagt, okay, das war ein gebrauchter Tag. Hab aber trotzdem noch eine latente Angst, dass das nicht so ist. Und das Gegner, die nach Frankfurt kommen, sich das abschauen und denken, okay, die Eintracht ist ziemlich leicht zu entschlüsseln momentan.
Okay. Andi, Topspieler haben wir jetzt dann anscheinend doch im Kader. Wenn jetzt der Kicker zum ersten Mal Hits in der Elf des Tages hat und die Bundesliga Fantasy Liga jetzt irgendwie max zweimal, sind wir da jetzt irgendwie auch besser geworden im Kader oder haben wir jetzt einfach bloß ein bisschen Dusel mit den Spielen?
Ne, ich finde ja, ich finde es ja faszinierend, weil ich schon auch mitbekommen habe, dass über Hits diskutiert wurde vor dem Spiel und auch vor dem Köln-Spiel schon. Und er hat jetzt zwei Partien wieder hingelegt. Du denkst, dass der Kerl eigentlich auf einem Niveau spielt, das in Augsburg eher selten ist. Aus meiner Sicht einen Riesenschritt nochmal gemacht jetzt im Sommer. Also man merkt, dass der Bock hat und dass er angreifen will und dass der auf jeden Fall sich noch weiterentwickeln kann. Vor allem dann, wenn er sich offensiv auch einbringen kann mit seinen langen Bällen, das wird halt gefährlich. Klar kannst du das so nicht anstudieren und kannst du das so nicht, ist das so nicht 100% geplant, aber das ist schon ein Faktor auf jeden Fall an der Stelle. Aber beide Spieler, die wir letztes Jahr schon dabei hatten, ich bin eigentlich eher fasziniert, wie sich jetzt ein Rani Khedira entsprechend einfach eingereiht hat in den letzten zwei Partien, der da auf der Core-Position quasi das spielt, als ob er das die letzten Jahre da schon so gespielt hätte. Das ist wirklich schon sehr souverän und ist mal mit sehr viel Augsburger Mentalität, als er sich die erste gelbe Karte abholt. Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist da schon die Stärke, dass man eigentlich den Kader durchgeht und sich denkt, und dann hast du auf der Bank noch den Staphylidis da sitzen und vielleicht willst du den Cordoba nochmal bringen und solche Dinge. Das ist schon ein Luxus, den wir in den letzten Jahren so nicht hatten. Vor allem, weil wir bis jetzt auch, ich sag mal, überhaupt keine Verletzungsprobleme haben. Es wird sich wahrscheinlich ändern im Saisonverlauf, aber bis dahin bin ich erstmal relativ ruhig, glaube ich.
Ja, und wo Licht ist, ist auch Schatten. Also ich fand Schmied schon wieder nicht so überzeugend, dass er wahrscheinlich jetzt gegen Leipzig wieder nicht mitspielen wird und Kayubi ist so. Ja, er macht das Tor, schaltet sich vorne hin wieder ein, aber es war jetzt zum Beispiel wieder beim Anschlusstreffer auch wieder falsch gestanden und ich finde, er arbeitet nach hinten halt einfach zu wenig mit oder beziehungsweise zu ungestüm dann teilweise. Was meinst du, Andi?
Ja, du, ich bin ja ein dauerhafter Verfechter von mehr Defensivtraining für Kayubi. Ich sehe da aber auch die Hoffnungen begrenzt, dass sich das nochmal ändert. Der ist nach vorne, hat ja unfassbare Qualitäten und ich glaube, dieses Defensive, ich gebe langsam die Hoffnung auf, dass wir ihm das abgewöhnen bei Schmied. Ja, man würde sich wünschen, dass da mal der Knoten irgendwie endgültig platzt oder so, aber ich sehe es eigentlich nicht. Dafür vielleicht an der Stelle andersrum. Ich meine, was Marcel Heller für eine Partie abgeliefert hat, quasi daheim bei seinem alten Jugendverein, das ist aus meiner Sicht unfassbar. Also der Kerl, trotz allen Unkenrufen, die er bei uns bekommen hat, als er verpflichtet wurde, da ist wohl noch genügend Diesel im Tank, um die nächsten Feuerwerke abzufeiern. Also unfassbar.
Ja. Dann schließen wir mal das Spiel ab. Basti, für euch kommt als nächstes Köln. Was rechnest du dir da aus?
Ich befürchte, dass die Eintracht derjenige sein wird, der Köln so ein bisschen in die Saison hilft. Das ist so ein Spezialgebiet von Eintracht. Ja, aber das wäre fast schon wieder zu offensichtlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Eintracht da gewinnt und dass wieder die Stimmung in der Stadt ausbricht. Keine Ahnung. Ich fahr jetzt hin und ich sag euch ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock, dahin zu fahren. Jetzt gerade nicht. Aber gut. Ist ja noch zwei Tage.
Aber ich glaube, die Kölner haben noch weniger Bock auf das Spiel. Also das ist ja, ich meine, das ist ja wirklich eine faszinierende Situation jetzt mit Köln, die wirklich den Fehlstart so hingelegt haben. Für die geht's schon um ganz viel, jetzt sich da nicht ein ganz großes Loch zu buddeln. Und ich will nicht sagen, wenn man das ein bisschen intelligent spielt, dann kann man die erstmal kommen lassen.
Ja, das ist auch meine Hoffnung. Nur die Eintracht hat in der Vergangenheit tatsächlich bewiesen, dass sie genau gegen solche Vereine immer ganz, ganz gern der Aufbaugegner ist. Das hat jeder hier in Frankfurt, das hörst du auch überall. Ich glaube, keiner rechnet überhaupt damit, dass wir da überhaupt nur einen Punkt holen. Ja, und das ist im Endeffekt die Chance, dass das zu offensichtlich ist. Also, dass es zu sehr in der Zeitung stehen würde, dass die Eintracht da verliert. Also von daher, ich hoffe, dass die Mannschaft uns einfach zeigt, okay Leute, das war ein Ausrutscher, wir können so eine kleine positive Entwicklung euch trotzdem aufzeigen, weil wir danach auch nach Leipzig fahren. Also die Eintracht muss eigentlich in Köln was holen, ansonsten wird es schon ganz früh ganz eng und darauf habe ich keinen Bock. Überhaupt nicht. Das weiß ich nicht, das würde mir nicht gut passen.
Ja gut, notfalls könnt ihr immer noch Einspruch einlegen, wenn es dann nicht reicht. Wir sprechen dann gleich über Leipzig und verabschieden uns dann schon mal von Basti, der dann noch weiter muss.
Ja, ich habe den was heißt ein Auftrag, aber ich krieg Schelte bei 93, wenn ich hier nicht einmal Lutsch mir die Zirbeln sage.
Herzliche Grüße auch zurück. Bin seitdem auch Hörer.
Das muss ich auch sagen, bei 93 bereitet uns immer sehr, sehr viel Freude. Also bei den letzten beiden Tippspielen ist beim FCA ist es immer eskaliert.
So. Okay.
Alles klar, Männer.
Also in diesem Zusammenhang wünschen wir euch ein trostloses 0:0. Viel Spaß damit. Ja.
Alles klar. Ciao.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport. Und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Nach zwei Siegen in Folge steht jetzt Leipzig vor der Tür. Das erste Heimspiel mit, wie es so schön der andere Stefan geschrieben hat, wo die Brennstäbe endlich an der Arena glühen. Und Andi, du bist wahrscheinlich nicht in Augsburg, weil es unter der Woche ist.
Nein.
Ja.
Nein, nein.
Ich kann es zum Glück vor Ort dann anschauen, zum ersten Mal, wenn die Fassade, die von WWK gesponserte Fassade endlich von außen leuchtet. Es gab mittlerweile auch eine Abstimmung auf Facebook vom FC Augsburg, in welcher Farbe die Fassade leuchten soll, wenn der FCR gewinnt. Und der Gewinner ist ein Grün, ein grelles Grün. Und ich hoffe natürlich, dass wir das am Ende dann auch noch sehen dürfen. Wie schätzt du da die Chancen, Andi?
Warte. Wir machen ja Dosenschießen wir morgen.
Okay.
Naja, man merkt, glaube ich, es kommt der Übermut kommt natürlich schon wieder auf. Ist auch nicht super in die Saison gestartet. Ergebnistechnisch hinter den Möglichkeiten geblieben. Jetzt fehlt da auch noch mit Ketan ein wichtiger Spieler morgen bei uns. Und natürlich hat Hoffnungen, dass man quasi den Leipzigern einen Punkt oder vielleicht auch drei abnehmen kann. Wahrscheinlich werden wir grandios bestraft werden mit dieser Denkweise, aber warum sollte da nichts gehen? Also ich meine, wir sind im Moment gut drauf. Baum hat auch schon angekündigt, dass er gute Gedanken hat für Leipzig. Ich bin davon überzeugt, dass wir vorne rotieren werden. Vielleicht werden wir so ein kleines Juwel auch mal von Anfang an sehen. Und ich finde, Bogason hat ja schon lange nicht mehr getroffen. Es wird eigentlich wieder mal Zeit.
Richtig. Ja, Stichwort Rotation. Ich habe mir ja dann die PK wieder in voller Länge gegeben. Und da kam dann schon die Frage, ob er vorhat zu rotieren, weil der Kader so groß ist. Und da hat aber eigentlich Baum dann gemeint, dass so eine richtige Rotation wird es dann doch nicht geben, sondern eher nur... Es herrscht anscheinend dann wirklich unter Baum Leistungsprinzip und es sollen quasi immer die Besten spielen, die gerade fit sind oder die halt taktisch zum Spiel passen, aber es gibt keine, Sozialleistungen, dass Spieler, die schon lange nicht mehr gespielt haben, mal wieder drankommen. Andi, wieso siehst du das?
Ich glaube, das ist der einzige Weg, damit du als Trainer quasi ernst genommen wirst, dass es nach dem Leistungsprinzip geht. Und klar bedeutet es jetzt in der Woche auch, dass Spieler, die vielleicht nach Frankfurt ein bisschen angeschlagen sind oder nicht auf 100% mehr kommen in der Regeneration, dass man die dann draußen lässt und dass man den einen oder anderen sehen wird. Also mich würde es nicht wundern, vor allem Offensivabteilung, du hast Schmied schon genannt, wenn Schmied nicht spielen würde oder wenn er auch, weiß man jetzt nicht genau, wenn Heller es nicht schafft, quasi voll zu regenerieren aufgrund dessen, was er da verbrannt hat am Samstag auf dem Platz, wenn er da nochmal wechseln würde oder auf der 10, weil da einfach, ich sag mal, das Leistungsgefälle so dicht ist, dass er da nochmal neue Akzente setzt und das dann, ich sag mal, auch dazu führt, dass wir für Leipzig insgesamt schwerer auszurechnen sind. So an sich alles fein für mich und ich will ja jetzt nicht sagen, jetzt nach 4 Spielen irgendwie an Baums Gedanken zu zweifeln, ist glaube ich der falsche Ort, also 7 Punkte und wir stehen vor Leipzig sehr gut da, sondern machen, wie er meinte. Er wird im Zweifel schon recht haben.
Mhm. Ja, was ich mich gerade frage, ist dann, wenn Framberg jetzt wieder fit ist, ob er ihn dann gleich wieder spielen lassen soll, weil Opari ja jetzt eigentlich vor allem defensiv eher überzeugt hat. Er hatte halt jetzt gegen Frankfurt wieder ein paar, Gibril-Sanko-Momente.
Zwei kleine Böckle, die er geschossen hat im Spielaufbau. Ja, das ist, ich glaube, das ist jetzt an sich, also man würde denken, die Außenverteidigerpositionen insgesamt sind wahrscheinlich die zwei konkurrenzmäßig am engsten besetzten Positionen. Also ob Bramberger direkt Opare wieder ablöst oder ob jetzt Opare durch die Leistung in die Nase vorn hat, spannende Frage an sich. Weiß man nicht so genau, kann man jetzt auch nicht reingucken. Stafelidis ist natürlich auch eine Frage, wie man den wieder reinholt, weil der einfach, ich sag mal, eigentlich für die Bank zu viel Qualität hat, aber hinter Max, also man weiß, ob man ihn vor Max sehen soll und wo schiebt man Max hin? Schiebt man ihn wieder nach vorne? Das wäre natürlich auch eine Alternative. Ich glaube, solche Dinge, das wird sich, im Zweifel werden sich viele Fragen im Laufe der Saison von selber erledigen, je nachdem, wer gesperrt ist oder wer sich verletzt oder was passiert, aber das sind wahrscheinlich schon die zwei engsten Personalien, oder? Siehst du da irgendwo anders noch genauso enge Zweikämpfe?
Ich sehe noch bei Kuh und Gregoritsch, wobei eventuell hat Gregoritsch jetzt wirklich am Abkacken. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Trainingseindrücke nicht so richtig. Mal schauen. Oder was meinst du?
Ich meine, da auf der 10, gut, das kannst du natürlich spielen lassen, aber ich weiß nicht, eigentlich auch anders. Also, könnte auch Córdoba spielen lassen direkt, der quasi, es war immer so der Wechsler vorher, also in den Spielen davor war es ja immer Gregoritsch runter, Córdoba drauf.
Ja.
Keine Ahnung, in der Offensive, das wird es ja noch viel komplizierter, du kannst ja die Leute auch variabler einsetzen und auf den Positionen so ein bisschen hin und her schieben. Das hat er am Anfang mehr gemacht, während der letzten Saison ist er so ein bisschen davon abgekommen, aber ich glaube schon, dass er die ein oder andere Überraschung immer mal wieder aus dem Hut zaubern wird. Und ich glaube vor allem, dass Córdoba mit seiner Schnelligkeit halt auf jeden Fall noch ein Thema sein wird, was sich immer wieder aufbringen wird.
Ja, er wäre auf jeden Fall spielen, nur denke ich, nach der Leistung gegen Frankfurt ist auf jeden Fall der Ex-Leipziger Khedira, der jetzt im auch in der PK gesagt hat, dass jetzt zwei besondere Spiele für ihn werden mit seinen beiden Ex-Vereinen, aber er dass vor allem Stuttgart ihm natürlich, dadurch, dass es seine Jugendmannschaft ist, noch viel mehr am Herzen liegt und dass er sich auf jeden Fall auf beide Spiele freut. Und auch
gespannt. Aber es scheint, diese Aussage auf der PK, ich habe die heute auch gelesen, scheint doch eine, ich will nicht sagen, vorweggenommene, beschwichtigende Aussage in Richtung FCA-Fankurve zu sein und schon so ein bisschen auch die Wogen glätten zu wollen an der Stelle, oder? Also jetzt, nachdem, wenn man weiß, was letztes Jahr mit Teigl passiert ist und geht es so ein bisschen dann aus dem Ruder gelaufen ist, sowas wird Khedira mit Sicherheit nicht passieren morgen.
Okay, stimmt. Für alle, die nicht die letzte Saison nicht ganz im Hinterkopf hatten, Teigl hat sich im Auswärtsspiel statt sich von den mitgereisten FCA-Abhängern zu verabschieden, dann doch eher der Leipziger Kurve, die sehr, sehr euphorisch seinen Namen gerufen hat, zugewendet. Und das hat dann zu sehr starken Verstimmungen der nicht mitgereisten Ultras geführt, die ihn dann die nächsten paar Spiele dann noch ausgepfiffen haben und auch bis aufs Schärfste auch beschimpft haben. Was mich dann aber auch zum nächsten Spieler bringt, der dann wiederum von der anderen Seite in einer Tour ausgepfiffen wurde, Martin Hinteregger, der auch eine Red Bull-Vergangenheit hat bei Salzburg und sich dann nicht so deutlich, so nett über Leipzig geäußert hat, das deswegen auch nicht in den Herzen der Leipziger geblieben. Da bin ich dann auch wieder gespannt, was das geben wird. Hat jetzt in den letzten beiden Spielen auch nicht so war auf jeden Fall nicht der bessere von den beiden Innenverteidigern, weil Hovelo jetzt doch der Chef im Ring ist und Hinteregger zum Beispiel gegen Córdoba ja wieder diesen einen Patzer hatte. Muss man auch schauen, wie es mit dem weitergeht. Aber auf jeden Fall hat man nichts Besseres auf der Bank gerade. Ja. Deswegen.
Ja, aber das ist doch, also ich meine, diese Sorge im Moment, klar bist du, ich glaube, in der Position wirst du immer mal wieder den einen oder anderen Patzer haben, aber ja. Der Kerl hat eine unfassbare Saison letztes Jahr gespielt, insgesamt so in der Gesamtschau, wie er da auch reingeworfen wurde. Und mich würde es ja nicht wundern, wenn er morgen einfach gegen Leipzig mal wieder was auspackt. Also,
ah, stimmt.
Ich glaube, der ist morgen auf jeden Fall extrem motiviert und mich würde der ein oder andere Alleingang dadurch die Mitte nicht wundern.
Ja gut, wenn Khedira dann wieder nach hinten reinrückt, kann das natürlich machen. Ja, die Christelle hat uns noch mitgegeben, bevor sie gesagt hat, dass ich es aufnehmen soll, dass wir nicht so viel über Leipzig sprechen sollen, weil ja das Spiel dann, während wir aufnehmen, dann schon morgen ist. Deswegen schließen wir das jetzt dann am besten ab und sprechen dann gleich noch über Stuttgart und was uns sonst noch einfällt. Bis gleich.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Und damit wir noch aktuell bleiben, sprechen wir jetzt auch noch über den übernächsten Gegner, den VfB Stuttgart. Ja, die haben jetzt auch einen recht guten Saisonstart hingelegt, einen Punkt weniger als uns, aber dafür dann unseren Hauptlieblingsmove, andere Trainer entlassen, uns abgenommen, denn Andres Jonker ist heute bei Wolfsburg entlassen worden, nachdem er mit seinem VfL gegen den VfB verloren hat. Da kommt auf einiges auf uns zu, Andi, oder?
Ja, eigentlich liegt uns der VfB. Ja, das war in den Jahren, bevor der VfB die Klasse dann mal kurz verlassen hat, schon so ein Lieblingsgegner von uns, wo wir viele, viele Punkte immer gesammelt haben. Aber Stuttgart macht es wirklich geschickt und trotz allem Chaos, muss man ja sagen, was es da in der Sommerpause auch gab. Also Schindelmeiser raus und Reschke rein und die diverse Transfers, die auch aus dem Stuttgarter Umfeld, ich sag mal Aogo zum Beispiel, Andreas Beck, sehr kritisch hinterfragt worden sind, kochen die dann eine Mannschaft wie den VfL Wolfsburg schön ab, kaufen denen auch taktisch wirklich den Schneid ab, also sehr gut eingestellt und gecoacht. Und das wird auf jeden Fall, ich sag mal, am Ende der englischen Woche nochmal eine richtige Herausforderung, da in Süddeutschland da zu bestehen und vielleicht auch Punkte nach Augsburg mitzunehmen. Ich würde nicht sagen, Leipzig ist natürlich die einfachere Partie jetzt quasi von der Erwartungshaltung. Bei Stuttgart geht man so ein bisschen davon aus, dass man was holt, und das macht es dann schon so einen Ticken schwierig.
Ja, ich erinnere mich schon noch an das letzte Mal, wo man noch in der Mercedes-Benz Arena auswärts 3-0 gewonnen haben. Das war nicht schlecht. Das wäre natürlich schön, wenn wir es wiederholen könnten, aber ich sehe es auch so, es wird wieder schwierig werden. Stuttgart spielt jetzt dann auch noch morgen gegen Gladbach. Muss man auch sehen, wie das Spiel ausgeht. Ob sie da vielleicht den nächsten Trainer rausschmeißen. Wobei Gladbach ja noch halbwegs gut beieinander ist, aber könnte sein, dass sie dann schon mit 2 Siegen in Folge auch mit ordentlich Dampf auf uns zukommen. Und ja, wird auf jeden Fall nicht einfach. Und
Anni? Ja gut, was Stuttgart, das Problem, das Stuttgart auch hat, ist, dass es eine kurze Woche ist, dass sie wenig Vorbereitungszeit haben. Und ich schon das Vertrauen in Manuel Baum habe, dass er da kurzfristig die ein oder andere gute Analyse wieder aus dem Hut zaubert und Dinge gut sieht und das auch die letzten Wochen schon sehr gut beobachtet hat beim VfB Stuttgart und entsprechend bei uns das Team zumindest so eingestellt ist, dass wir auch gut vorbereitet sind auf Stuttgart und da bereit sind, ich sag mal, dann vor allem mit der Breite im Kader auch nochmal alles auszuschöpfen am Ende der englischen Woche und da irgendwas zu holen. Also an sich ist einem natürlich nicht bange, wobei es diese einfachen Spiele, die es so letztes Jahr gab, wo man sich gedacht hat, oh, in Darmstadt oder so, da holst du auf jeden Fall was, das ist Stuttgart ja natürlich nicht dieses Jahr.
Ja, auch wenn es unser Lieblingsgegner eigentlich fast ist, kann man die jetzt nicht so unterschätzen wie früher. Ja, bleibt spannend. Dann.
Aber das Gute ist ja, ich meine, das Gute wirklich, also du mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese zwei Spiele rein, ja? Du hast am Samstag jetzt gewonnen gegen Frankfurt, wir haben schon 7 Punkte. Also selbst wenn wir nichts holen sollen würden, was wir nicht glauben, dass wir tun, dann wäre das trotzdem immer noch kein Weltuntergang, weil es ist im Moment der beste Saisonstart, den wir jeweils hatten. Und man müsste jetzt in den Geschichtsbüchern nachgucken, ob es das immer noch wäre, wenn wir keine Punkte holen, aber wir wären wahrscheinlich relativ nah dran.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt auch noch die Chance, die letzte englische Woche wieder wettzumachen, an die ich mich sehr ungern erinnere, weil es, glaube ich, also die schmerzhafteste englische Woche aller Zeiten war, wo ich danach wirklich, eigentlich schon währenddessen und danach dann richtig schlaflose Nächte hatten. Als wir dann gegen Bayern abgewatscht worden sind, gegen Ingolstadt untergegangen und Hertha gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben, starten wir jetzt wenigstens also schon mit
einzig. Das Spiel da an dem Mittwoch gegen Ingolstadt zu Hause, das war wohl das grauenhafteste Spiel seit ewig.
Ja.
Oder? Also da und ist so deutlich in dieser Deutlichkeit und ich sehe das noch vor mir, wie der Aldin-Top auf dem Platz stand und sich aufgeregt hat und wo du eigentlich gemerkt hast, es ist einer, also ob da außer bei ihm noch bei so vielen anderen die Emotionen so da waren oder ob da viele nicht quasi innerlich an dem Tag einfach den Dienst quittiert hatten, das war ein sehr schwieriger Abend.
Ja, ich denke, es ist ein bisschen auch die Mentalität jetzt besser geworden. Also, wenn wir jetzt nochmal an Frankfurt zurückdenken, letzte Saison ist, fand ich nicht bloß, dass es die Körner waren, sondern auch so ein bisschen psychologisch, dass man einfach zu sehr dann Abstiegsangst hatte irgendwie und dann auch so deswegen sich dann so hart niedermachen lassen am Ende. Und vorgestern gegen Frankfurt, man hat sich dann auch noch zum Beispiel Khedira auch voll in die Schüssel reingeworfen und wollte das einfach diesen Sieg noch mit nach Hause nehmen. Ich denke, das ist jetzt einfach auch so besser geworden.
Ja, wenn man zurück überlegt, wer gegen Frankfurt da alles gefehlt hat letztes Jahr, da war der Bayer war zum Beispiel nicht dabei. Das ist halt schon immer der, ich will nicht sagen, da fehlt halt dann so der große Zahlenriemen um alles. Und das war schon sehr eng und dann hat sich doch auch irgendjemand kurz vor Schluss noch verletzt und wir waren eigentlich nur noch zu 10 auf dem Platz oder irgendwie so. Das war schon nicht gut. Da hast du schon echt gemerkt. Also ich gebe dir recht, das war bis dahin war es schon glücklich, aber dann ist es halt einfach gebröckelt und gut, ich meine, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so nach dem HSV-Spiel, dass wir da nochmal so die Kurve jetzt so schnell kriegen. Und dass das so positiv aussieht, aber jetzt müssen wir hoffentlich das auch nochmal nutzen und direkt ein paar Pünktchen nachschieben, so diese Woche. Wie so der kleine Europacup-Hamster. Weil ich glaube ja nicht, ich meine, der Basti hat es gemeint, es gibt da so eine Mittelregion, also ne, die Eintracht will eigentlich nicht, Europapokal wollen wir natürlich nicht sagen, aber eine sichere Saison wollen wir schon spielen. Ich glaube, diesen Tabellenbereich, der ist irgendwie einöde, da gibt's keine Mannschaften. Also entweder du hängst unten drin oder du hängst ein bisschen mehr oben drin und schielst dann Richtung Europa und dann möchte ich doch lieber die ganze Saison Richtung Europa schielen. Und da wäre es doch richtig schön, wenn wir mal so ein paar Dosen schießen morgen und dann machen wir die Lämpchen an und freuen uns alle und dann fahren wir nach Stuttgart und klauen so ein paar Sternchen. Und die hängen wir dann in unsere Fassade und die glitzern dann auch richtig schön.
Ja, das wäre schön. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ja.
Und dann drehen wir so einen Clip und dann sagt einer so, schön ist das Leben hier.
Ja, vor allem jetzt, wenn man zurückdenkt, jetzt nochmal an letzte Saison, wer da alles dann nochmal runtergekommen ist. Zum Beispiel auch Frankfurt. Die waren ja eigentlich auch schon fast auf Europapokal Kurs und sind dann noch ziemlich weit runter in der Tabelle. Also es gibt da wirklich bloß so 8 Mannschaften oder so, die oben mitspielen werden und der Rest spielt alles gegen den Abstieg, denke ich.
Ja.
Außer so Mannschaften wie Köln lassen sich komplett abhängen. Dann geht's vielleicht.
Aber das ist doch, guck, das ist jetzt auch schon wieder so eine spannende Frage. Was passiert in Köln, wenn die jetzt, sagen wir mal, die gewinnen in der englischen Woche gar nicht mehr? Mm. Ja, weil zufällig die Eintracht doch ein paar Körnchen findet oder, keine Ahnung, 0-0 spielt oder was auch immer und dann holen die dann Punkte so Und dann hängen die da in der Europa League mit einem Punkt nach 6 Spielen oder so am besten noch auf dem letzten Platz rum und denken sich so, oh, eigentlich ist der Stöger ein guter Trainer, aber der Marktmechanismus, der ist schon ganz schön stark.
Ja, yeah. Ja, und dann stell dir vor, sie kriegen dann doch ziemlich das Wiederholungsspiel. Das ist aber dann trotzdem, das wird dann wieder unter der Woche gespielt und haben es eine englische Woche mehr. Und wenn man sich an unsere Europapokal-Tournee erinnert, da waren einige Spieler dann zum Ende der Saison wirklich platt und wir haben uns noch irgendwie am Ende über die Ziellinie gegurkt. Und der Ding, ein Daniel Bayer hat auch gemeint, damals dann, ja, da ist dann wirklich die Luft raus aus dem Körper irgendwann. Und
ja, das ist spannend. Also ich meine, als erster FC Köln, ich hätte mir das mit dem Einspruch, das hätte ich mir gut überlegt, ob ich nicht einfach sage, na, 5 haben wir kassiert, -1 irregulär, es sind immer noch 4, ach komm, lass sein, ja. ich habe diese Partie, das war damals Bayern gegen Nürnberg mit diesem Tor, was der Helmer am Tor vorbeigeschossen hat, was der Schiedsrichter gegeben hat, das habe ich immer noch sehr gut im Kopf. Das hat Nürnberg, glaube ich, 1-0 verloren oder 2-1 irgendwie so. Also ganz eng. Und dann hat die DFL damals wirklich ein Wiederholungsspiel angesetzt. Und da hat Bayern die aber irgendwie 5-0 oder so abgeschossen. Also sehr deutlich. Und ich will jetzt nicht sagen, ich meine, die spielen immer noch gegen Dortmund. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann eine leichte Partie nochmal dazu bekommst, wo du dir denkst, ist jetzt die erwartete Punktezahl so groß oder so, sondern das ist, ja, im Zweifel wird es halt nochmal hergespielt und das ist für die Moral sicher nicht so gut, also spannend an sich.
Muss natürlich dazu sagen, bei Nürnberg war es dann auch so, dass sie dann deswegen, wegen dieser Tordifferenz dann auch noch abgestiegen sind.
Ja, das siehst du mal. Und überleg mal, gut, bei Köln kann es jetzt sein, dass es nicht die Tordifferenz ist, also viel schlechter wird es ja nicht werden. Ja. Aber an sich, wenn die durch dieses, keine Ahnung, das Spiel kommt zur Unzeit, es verletzt sich im Wiederholungsspiel irgendjemand, wichtiges, Hector oder wer immer, und dadurch geht es dann bergab, da beißt du dir doch auch dreimal in den Arsch.
Ja. Also, bleibt auch spannend im Keller. Ja, hast du sonst noch irgendwas, zum Beispiel eine tolle T-Shirt-Aktion, die du ankündigen willst?
Ja, ankündigen, naja, also beziehungsweise die T-Shirt-Aktion läuft, ja. Wir verkaufen auf www.rosenau-gazette.de immer noch T-Shirts mit Halil Altintops Konterfei vorne drauf zugunsten des bunten Kreises. Die sehen aus meiner Sicht ganz ordentlich aus, die T-Shirts. Also die sind recht schick geworden. Und es geht alles an, alle Erlöse gehen an den guten Zweck. Ich kann nur dazu raten, wenn jemand gerade noch ein Geschenk sucht für sich selber oder für irgendwelche Verwandten oder Bekannten, dass er da zugreifen mag. Es sind noch genügend auf Lager und wie gesagt, alles für den guten Zweck. Ich glaube, Halli kann man nicht genug in Ehren halten in diesen Tagen, weil ohne ihn wäre man, glaube ich, hätte man die Freude jetzt nicht mehr so. Und es würde mich freuen, wenn noch ein paar mitmachen.
Ja, super, super Sache. Ich habe meins schon. Freut mich auch sehr. Ja, dann sind wir dann eigentlich schon wieder am Ende der Sendung. Wie kann man dich auf Social Media erreichen?
Ja, @AndiRiedl oder die Rosenau-Gazette eben, also www.rosenau-gazette.com. Die hat auch eine Facebook-Seite, gerne liken und man erreicht mich da auf jeden Fall.
Super. Ja, die Zirbelnuss könnt ihr auf Twitter unter @msrzirbelnuss erreichen oder auf die Zirbelnuss unter Facebook. Könnt auf jeden Fall den Podcast auch als RSS-Feed abonnieren über meinsportradio.de. Mich könnt ihr unter @urbster erreichen. Die Kristall könnt ihr gute Besserung unter @kristallo1907 wünschen. Und wir werden auf jeden Fall viel Glück haben, nachdem wir jetzt auf Platz 7 mit 7 Toren und auf dem 7. Platz sind, in der 7. Bundesliga, ja. Und deswegen wünschen wir allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.